und nahm gerade sein Bad, als er auf der am Ufer sah, wie ein herrschaftlich aussehender Mann mit feinen Gesichtszügen und kostbaren Kleidern, eben der Gouverneur dieses ganz großen Landstriches, dort kam, um abends sein Bad zu nehmen. Ihm liefen Brahmanas voran, die Hymnen chanteten, und er war auch umgeben von einer Musikkapelle, die Musik machte. Abendrava. Lord Chaitanya war so, sah ihn, Ramananda Roy sah ihn, und eilte auf den Sannyasi zu, der da in goldener Hauttönung im Fluss war und seine Mantren chantete. Lord Chaitanya kam raus, trocken, nass noch immer, und umarmte den Ramananda Roy. Als sich diese beiden spirituellen Giganten, wenn man das so ausdrücken will, ist nicht so ein gutes Wort, ich weiß, umarmten, durchliefen ihre physischen Körper transzendentale Symptome der Ekstase, die sie bald nicht mehr kontrollieren konnten. Traten sie beiseite und sagten, wir treffen uns lieber abends. Hier sind so in der Nacht, hier sind so viele Leute, die denken, was geht denn, ist denn jetzt los? So viel Ekstase auf einmal, das haben wir noch nicht gesehen. Und so trafen sie sich dann Nacht für Nacht, um langsam alle spirituellen Themen zu erläutern. Es fing auf einer ganz verständlichen Ebene an und es ging dann höher und höher bis zu den höchsten Aspekten der Liebe zu Krishna, von denen wir auch nachher ein paar Dinge hören werden, ein paar Themen hören werden in den Unterweisung von Sanatana Goswami, wenn wir so weit kommen und das Seminar nicht verlängern müssten. Das ist möglich. Zum Schluss gab es dann eine Zusammenfassung, die ein Gottbruder von mir als den kleinen Katechismus des Krishna-Bewusstseins bezeichnet. Katechismus ist ein Werk, wo sich eine bestimmte Religion zusammenfasst in einer, sagen wir mal, in einem einfachen Fragenkatalog, auf das griffige Antworten gegeben werden. Und ich möchte euch ein paar dieser Fragen gerne vorstellen und die Antworten vorstellen. Lord Chaitanya Mahaprabhu nahm nämlich in dem Gespräch mit Ramananda Roy, das ist ganz interessant, die Rolle des Fragenden an und ließ Ramananda Roy antworten. Ramananda Roy sagte, wenn er die Antworten gab, ich fühle mich wie ein Instrument, was von deiner Hand bespielt wird. Es kommt nicht aus mir heraus, mit anderen Worten, diese Antworten. Du gibst sie mir ein, denn du bist die allgegenwärtige Überseele. Jetzt lasst uns ein paar von den Fragen, zusammenfassenden Fragen hören. Ich will auch gerne hier ein bisschen das lockern und mal sehen, was eure Antworten wären. Sri Chaitanya Mahaprabhu stellte die Fragen und Sri Ramananda Roy gab die Antworten. Auf diese Weise führten sie die ganze Nacht lang Gespräche. Einmal fragte der Herr, was ist von allen Arten von Bildung die wichtigste? Vrindadevi, du gehst zum Gymnasium und wirst gebildet. Wie würdest du das beantworten? Jetzt komisch, so, wenn er so aus der Pistole geschossen das sagen soll. Ramananda Roy antwortete, außer transzendentalen, hingebungsvollen Dienst für Krishna gibt es keine Bildung, die wichtig ist. Hier kriegen alle unsere Studenten und Studentinnen das Schlucken. Man kann aber dieses Studium, was man lernt, helfen. Es braucht sich nicht auszuschließen im transzendentalen, hingebungsvollen Dienst. Man kann zum Beispiel Bodenkunde auch in den transzendentalen Dienst Krishna stellen. Sri Chaitanya Mahaprabhu fragte darauf Ramananda Roy, von allen glorreichen Taten, welche ist die glorreichste?
Das Schenken der heiligen Namen.
Ja, das ist bestimmt auch glorreich. Von allen glorreichen Taten, welches ist die glorreichste? Predigen. Das Verbreiten von Krishna-Bewusstsein. Ja.
Die Tat, die dem Herrn
hingegeben
ist.
Was ist der größte Ruhm? Bill Clinton ist ja einigermaßen berühmt, ziemlich berühmt. Ja, das ist auch die, es gibt viele Antworten immer, nicht? Das ist nicht, dass eine Antwort nicht richtig ist und die andere richtige ist. Was hier Ramananda Roy sagt, die Persönlichkeit, die als geweihter Shri Krishnas angesehen wird, genießt den höchsten Ruhm. Es ist einfach nur das Zeichen eines total vertreten Geistes, dass jemand einen Devotee nicht wertschätzen kann. Das sage ich jetzt. Das sagt nicht Ramananda Roy. Hier heißt es in den Schriften, wird im Zeitalter des Kali ist der Ruhm eines Menschen, der als ein großer Gottgeweihter bekannt ist, sehr selten. Solch eine Person ist jedoch der von großen Halbgöttern wie Brahma und Mahadev. Solch eine Position ist jedoch der von großen Halbgöttern wie Brahma und Mahadev übergeordnet. Das ist die Meinung aller spirituellen Meister. Nicht? Werdet also die Rotis. Richtig, die Rotis. Ich habe sogar gehört. Sri Chaitanya Mahaprabhu fragte, wer von den vielen Reichen, die ein großes Vermögen besitzen, ist am reichsten? Ramananda Rai antwortete, derjenige, der an Liebe zu Radha und Krishna am reichsten ist, ist der Allerreichste. Sri Chaitanya Mahaprabhu fragte, was ist von allen Arten von Leid das Schmerzhafteste? Trennung von Radha und Krishna. Wie erklärst du das? Wie ist das so vor dich her?
Ich meine,
ich schätze
mal, dass
Zahnarzt. Das ist von allen Leiden das Stärkste. Was hier gesagt wird, ist, außer der Trennung von dem geweihten Krishnas kenne ich kein unerträgliches Unglück. Also, als Prabhupada den Körper verließ und uns verließ, da hatte ich das auch erfahren. Also das war so unmenschlich heavy. Da war Zahnarzt nichts dagegen. Also wirklich war. Das war so heavy, dass manche von uns eine Woche gar nichts essen konnten und gar nicht schlafen konnten. Einfach nur wie Geister durch die Gegend gingen. Vor Leid. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so gelitten habe, dass alles aufhörte, selbst Essen und Schlafen. Da habe ich das wirklich gemerkt und das dann auch gelesen und mich wirklich gewundert, wie schön das ausgedrückt ist. Im Brihad Bhagavatamrita heißt es, von allen Arten von wünschenswerten Dingen, die im Leben eines Lebewesens erfahren werden, ist die Gemeinschaft der Geweihten des Herrn das Größte. Wenn wir von den Gottgeweihten auch nur einen Augenblick getrennt werden, können wir kein Glück genießen. Und dann geht es weiter. Ich will jetzt nicht alle vorlesen, weil wir weitergehen. Sri Chaitanya Mahaprabhu fragte Ramananda Roy als nächstes. Unter den vielen Liedern, welches Lied gilt als die eigentliche Religion des Lebewesens? Ramananda Roy antwortete, das Lied, das die Liebesangelegenheiten Sri Radhas und Krishnas beschreibt, ist allen anderen Liedern überlegen. Nicht? Sehr oft war es so, es gab einen gewissen Govinda Das Kaviraj, der wunderschöne Lieder über Radha und Krishna verfasste. und manchmal seine Palmblätter nach Vrindavan schickte mit diesen Liedern. Und wenn diese Palmblätter Jiva Goswami in die Hand kamen, sagte er, da hat er einen Brief, es gibt richtig diese erhaltenen Briefe noch, hat er aufgeschrieben, dein Lied ist wie ein Trunk von Nektar. Solche Briefe gibt es. Wer das gerne nachlesen möchte, diesen kleinen Katechismus, der kann hier, oh ja, hier will ich noch eins sagen. Achso, ihr wollt wissen, wo es ist. Matya Lila, Kapitel 8, Text. Text 244, da geht's los. Und es geht dann durch für einige Zeit. Kann man sich aufschreiben und ab und an angucken. Ich mach mal hier zu Ende. So, wir haben jetzt wir haben ein bisschen später angefangen. Ich würde trotzdem sagen, dass wir eine kleine Pause einlegen von vielleicht 15 Minuten, wenn es euch recht ist. Und dann werden wir 17:45 machen und dann machen wir noch eine halbe Stunde. Also nicht viel, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ja? Wenn wir jetzt nämlich weitermachen würden, würden wir vielleicht ein bisschen müde werden. Wo es jetzt weitergeht, ist, ich sollte das vielleicht noch zu Ende bringen, Lord Chaitanya war durch dieses Gespräch so zufrieden, dass er zu Ramananda Roy sagte, komm bitte nach Puri, dort wollen wir weiter erzählen. Ich werde jetzt meine Südindienreise machen, noch für einen gewissen Zeitraum, und wenn ich dann zurückkomme, möchte ich, dass du nach Puri kommst und da werden wir die Zeit, unsere Zeit verbringen mit Gesprächen über Radha und Krishna. Das ist der höchste Nektar, wenn man über diese transzendentalen Dinge mit einem Devotee sprechen kann. Und der Herr selber wünscht sich das. Er geht dann weiter nach Sri Rangam und trifft auf dem Weg in einem Wald einen Brahmana, der ihn einlädt zum Essen. Und als es Essen gibt, gibt er dem Brahmana das Essen, gibt der Brahmana ihm Essen, aber isst selber nichts. Und warum das so ist, hat einen ganz, ganz tiefen Grund, den wir noch später brauchen, wenn wir Raganuga Bhakti durchdiskutieren. Darüber diese Frage wird gelöst. Warum fastet der Brahmana, obwohl er Chaitanya Mahaprabhu Speise gibt? Da gehen wir weiter. Das ist ein sehr interessanter Grund. Ihr kommt hundertprozentig nicht drauf, wenn ihr das nicht gelesen habt. Gut, also in 15 Minuten, ihr hört es, wenn jemand in das Muschelhorn stößt. Hare Krishna. Seine Reise durch Südindien kam Lord Chaitanya schließlich Sri Rangam an, wo der wunderschöne Deity von Lord Ranganath verehrt wird. Und dort traf er auf den großen Devoti Vyankata Bhatta, der dort mit seinen Brüdern Triumala und Prabodhananda den Herrn verehrte. Es war gerade Monsun das heißt vier Monate im Jahr, wo man schlecht reisen kann. Und so nahm Lord Chaitanya dort in Sri Lanka sein Quartier auf, im Hause von Vyankata Bhatta, und praktizierte Chaturmasya. Das sind bestimmte Entsagungen, die sich durchreisende Mönche zur Zeit dieser Chaturmasya-Periode auferlegen. In dieser Zeit fühlte sich Lord Chaitanya sehr getrennt von Lord Jagannath in Puri. Und so machte er auch mit seiner eigenen Hand Deities von Lord Jagannath, Baladev und Subhadra, die man noch heute beobachten kann oder betrachten kann. kleine Jagannath-De, die ist so groß ungefähr, wie Lord Chaitanya mit seiner eigenen Hand anfertigte. Da muss unglaublich etwas von ausgehen. Ich habe ein Foto von diesen Jagannath-Deities. Wenn ihr wollt, kann ich es euch zeigen. Vielleicht soll ich nachher zeigen, wenn wir diese Session beenden. Shrestikata, du kannst vielleicht das Buch The Life and Times of Chaitanya kurz holen aus von meinem Pult. Im Tempel von Sri Rangam traf Lord Chaitanya auch einen Brahmana. Dieser Brahmana war dort und las aus der Bhagavad Gita vor, beziehungsweise er versuchte das. Sai Vidya Mam Soma Pa Puta Pa Pa. Lachen alle Leute. Du kannst ja gar nicht richtig Sanskrit. Und trotzdem versuchst du das irgendwie vorzulesen. Was ist denn mit dir los? Aber der Brahmana saß immer in dieser Ecke, jeden Tag, und las die ganze Bhagavad Gita in gebrochenem Sanskrit vor. Chaitanya Mahaprabhu wurde auf ihn aufmerksam und ging eines Tages zu ihm rüber und fragte: Brahmana, obwohl du nicht Sanskrit aussprechen kannst, liest du jeden Tag die Bhagavad Gita. Was ist los? Der Brahmana schaute ihn an und mit tränenverklärtem Blick sagte er: Ist der Auftrag meines Gurus. Trotzdem sagte Lord Chaitanya: Gut, du folgst den Auftrag deines spirituellen Meisters, das ist etwas sehr Gutes. Herzlichen Glückwunsch für diese Entschlossenheit, die du hast in deinem Leben. Aber meine Frage ist, obwohl du nicht richtig Sanskrit aussprechen kannst, sieht man in dir doch Zeichen der Sattvika Bhavas, der Acht. So Umwandlungen im physischen Körper, die sich einstellen, wenn Ekstase im Herz gegenwärtig ist. Ja, sagte der Brahmana. Ich sehe, während ich hier in der Gita lese, immer ein bestimmtes Bild. Das Bild ist, dass die höchste Persönlichkeit Gottes der Wagenlenker von seinem Devoti geworden ist. Und das berührt mich so, dass Gott selber der Diener seines Devotis wird, dass ich total in Ekstase falle. Oh, sagte Lord Chaitanya, du bist der wahre Kenner der Bhagavad Gita. Du siehst die Essenz, Krishna-Bewusstsein. Du umarmte ihn. Und der Brahmana erkannte auch Lord Chaitanya sofort. Er sagte: Und du musst der höchste Herr sein, Krishna selber, der erschienen ist. Denn in deiner Gegenwart verspüre ich so große Liebe zu Gott im Herzen. Halbo. Das war eine der Begegnungen. Lord Chaitanya traf auf der Reise auch Buddhisten an und diskutierte mit denen über die buddhistischen Inhalte. Die Buddhisten waren allerdings, wie man es oft bei anfangenden Religionisten findet, neidisch und voller Missgunst auf Chaitanya Mahaprabhu. Sie erkannten seine Größe nicht an oder überhaupt nicht seine Sache. Das gibt es oft, diesen Zank zwischen Religionsleute. Vielleicht macht ihr es auch manchmal unbewusst. Das ist nicht gut. Lord Chaitanya, also es gibt eines der 10 Vergehen und eines der Vergehen ist es, über andere Leute religionsschlecht zu sprechen. Das heißt, wenn man die Veden schmäht oder Schriften, die in ihrer Nachfolge sind, also religiöse Schriften, die über den höchsten Herrn handeln. Bhaktivinoda Thakur macht einen sehr schönen Kommentar. Er sagt: Vedisches Wissen ist nicht nur begrenzt auf die uns bekannten Werke, sagt dann eben Shruti und die Smriti Shastras, also Upanishaden und
und die Gita und die vier Vedas und so weiter, sondern alles, was Veden, was Wissen ist, und was, also was wahr ist, ist vedisches Wissen. Jemand, der sozusagen etwas Wahres sagt, bezieht sich auf die Vedas. Interessante Definition, ne? Er hat sozusagen Kontakt zu dem vedischen Wissen. Wie? Ganz einfach. Krishna ist in seinem Herzen und offenbart ihm Wissen. Ich weile im Herzen eines jeden, sagt Krishna, und von mir kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Und dann sagt er gleich im nächsten, im gleichen Vers noch, ich bin der Kenner der vedischen Wissen, des vedischen Wissens, derjenige, der das Wissen zusammenfasst, und durch alle Veden bin ich zu erkennen. Also wenn die Überseele kann sozusagen eine Verbindung zum vedischen Wissen im Herzen der Leute darstellen, die nach Wissen suchen. Prabhupada sagte einmal, dass die Philosophen auch Gottesbewusstsein haben. Nämlich in dem Maße, wie sie nach der Wahrheit suchen, wird ihnen Krishna die Wahrheit offenbaren. Das ist interessant, nicht? Die Überseele ist also im Herzen von euch jedem wie ein Telefon, eine Dame, und macht die Verbindung tick, zum vedischen Wissen, stellt sie her, wenn es ein ernsthaft ist, die Wahrheit zu ergründen. Habt ihr das nicht schon mal in eurem Leben erlebt, dass ihr plötzlich Einfälle habt und Inspiration habt, wo ihr das später sogar in der Bhagavad Gita nachgelesen habt? Ja? Schon öfters, ne? Wo man sagt, hier steht's ja, super, ich habe nicht spekuliert. Oder ich habe richtig spekuliert, als ich meinte. ja. Ne? Gut. So, die Buddhisten waren ein bisschen zänkerisch aufgelegt und wollten Lord Chaitanya eigentlich überführen. Sie machten einen Teller, sie wollten zeigen, wie Prasadam und all diese Sachen alles nur religiöser Klimbim ist und Tüdelüdel, und haben so einen Teller zubereitet, wo sie auch unberührbare Speisen gegeben, herabgetan haben, und haben jetzt, um Lord Chaitanya zu prüfen, diesen Teller mit unberührbaren Speisen genommen und gesagt, Maha, Maha Prasadam ist es. So, Lord Chaitanya wollte gerade, schickte in dem Augenblick einen großen Vogel vorbei, ein Adler. Der senkte sich, nahm mit den Krallen dieses Plate auf sich, also nicht auf sich, packte das Plate, flog hoch mit dem Plate, also es war so ein richtiger U-Flug, was ich ihn schon mal gemacht habe. So hoch, ich nahm das Plate und von oben ließ er es heruntersegeln mit dem unberührbaren Speise. Und das traf den Führer der Buddhisten auf den Schädel. Bang! Knallte wahrscheinlich ganz metallern. Zwei harte Substanzen kamen zusammen, wenn man so will. Und er fiel kurzweilig in Ohnmacht. Es kam also nicht dazu, dass der Herr das essen musste. Und danach, Lord Chaitanya beugte sich zu Rüben und sagte, Hare Krishna, Hare Krishna. Und er weihte ihn auf diese Weise ins Chanten des Hare Krishna Mantras ein. Er sprang dann sofort lebendig hoch und fing an zu chanten, und all seine buddhistischen Anhänger und Nachfolger fingen auch an, einen ekstatischen Kirtan zu machen. Es war eine Bang-Konversation, nicht? Bang! Und so weiter. Finde ich toll zu erwähnen, dass der Herr auch so einen gewissen, ja, interreligiösen Humor hat. Ein gewisser interreligiöser Humor. So, auf der Reise, das hatte ich vor lauter Enthusiasmus total vergessen, traf Lord Chaitanya auch einen Brahmana an. Dieser Brahmana war ein Anhänger von Lord Ramachandra. Und er war sehr, sehr traurig. Er lud Lord Chaitanya ein zum Mittagessen, kochte ihm etwas, fastete aber. Lord Chaitanya fragte dann, warum fastest du? Ja, sagte der Brahmana, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ravana, der Dämon ist gekommen und hat Mutter Sita entführt. Was soll man denn da noch essen? Er war, mit anderen Worten, in seinem spirituellen Körper total in dem Lila drin von Radha, von Sita Ram. Und er war sehr traurig. Nicht genau wie Ramachandra seine Trauer ausdrückte, als Sita entführt worden war. Und die Bäume und Pflanzen und Rehe fragt, wo ist Sita? Nicht? So hatte auch dieser Brahmana ein großes Trennungsgefühl von Sita und sah es deswegen nicht für nötig an, zu essen. Auf der Rückreise oder auf seiner Weiterreise fand Lord Chaitanya in einem Tempel eine Schrift, der Kurma Purana, genau, wo gesagt wird, dass Ravana eigentlich nicht Sita entführt hatte. Denn er ist ein Dämon, wie kann er an die ganz und gar spirituelle Sita Hand anlegen? Was vielmehr geschehen war, dass er nur eine Maya-Sita, eine illusionäre Sita genommen hatte, die wirkliche Sita aber nicht angerührt hatte. Und Lord Chaitanya brachte den Brahmana, der immer noch fastete vor Trauer, also der hatte die Seite, die kopierte Seite aus der Kurma Purana und sagte, hier, du kannst essen. Es ist kein Problem. Sita ist nicht entführt worden. Der Brahmana sah dieses Brahman aus den Schriften. Brahman heißt dieser Beweis aus den Schriften und fing so wieder an zu essen. Sein Problem war gelöst. So lebten die Devotis damals. Die nahmen die Schriften so wirklich als eine Art von Gottesoffenbarung, ne, dass sie dann so aßen. Gut. Schön, dann kommen wir jetzt zum Eisernen König. eines meiner Lieblingsgeschichten. König Lord Chaitanya kehrte nach einer großen, langen Reise wieder zurück nach Puri und wurde dort von den Devotees schon in Alananad, ein Ort, der an dem Ozean liegt, in Empfang genommen. Der Lord Chaitanya traf die Devotees in Alalanath mit großer Freude und mit großer Ekstase und ging dann mit ihnen zusammen mit einem großen Kirtan nach Puri zurück. In Alalanath gibt es übrigens ein altes Relikt von Lord Chaitanya, und zwar hatte Lord Chaitanya einmal so große Ekstase gespürt, dass er beim Tanzen niedergefallen war auf den Boden und der Boden in seiner Gegenwart schmolz. So sieht man in Alalanath einen so großen Felsen, der die Abdrücke von Lord Chaitanyas Gliedmaßen hat, der aber geschmolzen ist. Ihr wisst, wenn Krishna seine Flöte gespielt hatte, wurden die flüssigen Dinge fest, wie Flüsse, die wurden plötzlich wie mit einer Eisdecke überzogen, sodass die Kühe darüber gehen konnten. Und die felsigen Dinge, wie die Felsen, wurden flüssig, sodass manchmal, wenn die Kühe Durst hatten, ganze Felsen wegschmolzen und die Kühe diese Flüssigkeit tranken, um ihren Durst zu löschen. Das ist, auch wenn Lord Chaitanya in Ekstase kam, verwandelte sich manchmal die, wie ich so gerne sage, die Molekularstruktur der Materie. Es wurde flüssig. Ich weiß, ob jemand Chemie studiert. Das ist etwas Schönes. So, Lord Chaitanya ging dann von, ich weiß nicht, wann dieser Abdruck in den Felsen kam, vielleicht dann, aber das will ich nicht. Da will ich nicht drauf schwören, ging dann nach Puri herein und in Puri gab es diesen König Prataparudra. Er hatte seinen Regierungssitz in Katak, aber er war auch oft in Puri da. Lord Chaitanya tanzte einmal im Hause von Kashish Mahapandit und war in großer Ekstase und fiel dann in den Schoß von Lord Nityananda. Und der König
war ganz demütig gekommen, um den Herrn tanzen zu sehen. Und er sah, wie er ohnmächtig da lag und dachte, jetzt kann ich näher kommen. Aber als er näher kam, machte Chaitanya Mahaprabhu die Augen auf und klagte, oh nein, ich habe einen König gesehen. Denn für ein Sannyasi, einen weltabgewandten Mönch, ist es nicht akzeptabel, in der alten Tradition, die Chaitanya Mahaprabhu auch lehrte, mit Menschen zusammenzukommen, die in zweierlei Beschäftigung verstrickt sind. In das Ansammeln von Geld und in dem Austausch mit Frauen, um Sinnbefriedigung willen zu haben. Nicht? Also den modernen Menschen sozusagen, den Frauenhelden, die Frauen beeindrucken wollen, um sie für ihre sinnlichen Bedürfnisse auszubeuten. Nicht? Diese Art von Gemeinschaft ist für ein Sannyasi nicht akzeptabel. So, der König gehörte zu einem, war ein Adliger, und Lord Chaitanya unterstellte ihm automatisch, er sei ein, was heißt unterstellte, das ist nicht das richtige Wort, wollte nicht mit ihm Gemeinschaft pflegen, weil die Adligen immer, ja, die hatten halt was mit Geld zu tun, mit der Mehrung von ihren Reichtümern und auch mit Sinnenbefriedigung. Und so klagte Lord Chaitanya, nachdem ich so in Ekstase, nachdem ich so bei Krishna war, muss ich diesen Menschen sehen. Und so geht der König raus. Musste er raus aus dem Innenhof gehen. So, er hatte ja einen Hofgelehrten, der ein großer Geweihter von Chaitanya Mahaprabhu war, nämlich Sarvabhauma Bhattacharya. Und durch Sarvabhauma Bhattacharya ließ er den Herrn bitten. Sarvabhauma Bhattacharya kam eines Tages zu Lord Chaitanya und sagte, der König ist dein Devotee. Er ist zwar ein König, aber er ist nicht so schlimm wie ein König. Er ist ein richtiger Devote im Herzen. Und er sagt, wenn er nicht dein Darshan bekommt, wird er Bettelmönch werden, seine Regierung zurücklassen und einfach betteln durchs Land ziehen. Er sagt, Lord Chaitanyas Miene wurde langsam eisern, er sagt, hör mich bitte nur zu Ende an, er sagt, dass du erschienen bist, um den zutiefst Gefallensten deine Barmherzigkeit zu erweisen. Ob du das mit allen machst aus und ihn ausnimmst, den König ausnimmst. Das ist seine Frage. Lord Chaitanya sagt, wenn ihr wollt, dass ich den König sehen will, dann muss ich euch leider sagen, wenn ich noch einmal diese Bitte höre, werde ich euch verlassen und an den Ozean ziehen. Ganz allein. Ich kann nicht, weil ich ein Sannyasi bin, Gemeinschaft haben mit diesem ganzen Lebenswandel. So, die wollte ich sagen, ja, wir haben ja nur gefragt. Ging zurück. Chaitanya wollte nicht wieder, dass das erwähnt werde, aber eines Tages kam Lord Nityananda zu ihm. Sein geliebtester Devotee, Nityananda, sagte, der König ist wirklich ein Devotee. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass er deine Barmherzigkeit bekommt, ohne dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Warum machst du es nicht so, dass du ihm eines deiner Gewänder gibst? Der König hat nämlich jetzt Folgendes getan. Er hat Ramananda Roy, seinen Gouvernanten in Rajamundi-Distrikt, da unten, wo wir eben gehabt haben, er hat ihm erlaubt, aus den Regierungsdiensten auszutreten, nach Puri zu kommen und hat ihm eine Pension gegeben. Er kriegt umsonst Geld. Siehst du nicht, er ist ein großer Devote. Gut, sagte Lord Chaitanya und nahm eines seiner Obergewänder und gab es durch Devotees zu dem König Prataparudra, der dieses Gewand nahm und jeden Tag eine Puja machte zu dem Gewand. Das erinnert uns, wir haben am Ende des Seminars will ich euch ein kleines Stückchen von Lord Chaitanyas ursprünglichen Gewand zeigen. Es gibt so ein Gewand, ein kleines Stückchen in der Veda-Akademie, und das werden wir hier aufbauen oder bei dem Altar. Wir können die ein bisschen was zu eurer Stirn führen und auf diese Art und Weise Kontakt mit Chaitanya Mahaprabhu kriegen. Das ist die Segnung für alle Seminarteilnehmer, die nicht vorher abreisen. Und die, die vorher abreisen müssen, können auch kommen. Dann können wir es auch organisieren. Also das ist ja klar, das kann man. So. Als nächstes kam Ramananda Roy und sprach, ja, es ist so, dass der Devotee ein großer, der König ein großer Devotee ist. Lord Chaitanya schaute schon wieder so. Es ist ein großer Devotee, er hat mir Lohn gegeben. Bitte zeige ihm irgendwann einmal deine Barmherzigkeit. In diesem Zusammenhang möchte ich nicht mehr erzählen. Nun, der König, der jetzt schon das Gewand hatte, wurde immer begieriger, den Darshan zu haben von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Es war politisch gesehen der machtvollste Mann Indiens. Er galt als der eiserne König, weil er so powerful war und als einziger eigentlich die Musulmanen zurückdrängte. Die konnten nicht in sein Königreich und dort die Detis plündern und die Tempel plündern und so weiter und so fort. Er war wirklich sehr powerful. Aber er sagte zu Sarvabhauma Bhattacharya, ich halte es nicht mehr aus. Die ganze Welt kriegt die Mercy von Chaitanya, nur ich nicht. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie ich dieses Leben in diesem Körper erhalten soll. So einen, sagen wir mal, so einen starken Wunsch hatte er. Lord Chaitanya hatte dann eine Idee. Er nahm, er sagte, gut, ich kann nicht den König sehen, aber ich kann den Sohn des Königs sehen. Denn der Sohn, der gilt auch, und so sehe ich den König, denn der Sohn gilt als ein Gliedmaß des Körpers, als ein, wie sagt man, als ein Körperglied des Königs. Wenn ihr mal Kinder habt, die Kinder, ihr habt Stefanie und Christian, haben zwei Kinder, diese gelten als eure Repräsentanten. Sie sind Teile aus eurem physischen Körper. So, den König kann ich sehen, und so wurde der König, den Sohn des Königs kann ich sehen, und so wurde der Königssohn dann eingekleidet. Er kriegte einen gelben Dhoti an und sah so aus wie Krishna, so ein kleiner, nicht aber von adligem Wuchs. Und als Lord Chaitanya ihn sah, war er sehr zufrieden und rezitierte Verse und sagte, du erinnerst mich an Krishna. Er hatte so eine kleine Faunfeder, nicht? Und so war er schon sehr zufrieden mit dem König. Aber das, was Lord Chaitanya letztendlich das Herz umwandelte, war ein ganz besonderes Ereignis. Ein Ereignis, was die Nachkommen dieses Königs noch immer bis zum heutigen Tage heilig in ihrer Erinnerung halten und auch heilig in ihren Taten halten. Als nämlich das alljährliche Rathayatra Wagenfestival kam, was wir am Samstag in Dresden auch kopieren möchten, in einer kleinen Form. Als das große Wagenfestival kam, wo Lord Jagannath, der so hoch ist, aus dem Tempel heraus auf dem festlich geschmückten Wagen kommt und durch die Straßen gezogen wird, da fegte der König mit einem Besen vor dem Wagen ganz, ganz demütig den Staub weg. Alle Könige, die es heute noch gibt, die Nachfahren von Maharaj Prataparudra sind, lassen sich diesen Service nicht nehmen. Die nehmen einfach einen Besen und fegen vor dem Wagen. Dass Lord Chaitanya das sah, war sehr, sehr zufrieden. Noch hier sehen wir wieder, dass Lord Chaitanya Mahaprabhu
sehr viel Wert darauf legt, dass seine Devotees eine demütige Haltung in ihrem Herzen entwickeln und nicht eine aufgeblasene. Nicht? Sarvabhaumat Bhattacharya organisierte dann das Treffen, nachdem Lord Chaitanya nämlich am Ende des Ratha-Yatra-Wagen-Festivals sehr erschöpft in einem Garten lag. Er hatte die ganze Zeit getanzt, hatte sich erweitert in 7 Formen, er hatte alleine den Wagen, den schweren Wagen geschoben, der sich nicht mehr bewegen ließ, nicht mehr von der Armee des Königs her, war Lord Chaitanya ein bisschen erschöpft und sah lag mit bebendem Körper in einem Garten. Und Sarvabhauma Bhattacharya hatte gesagt, das ist deine Chance. Du ziehst dich einfach an wie ein einfacher Devotee mit einem einfachen Dhoti, nichts, keine Pracht, kein gar nichts, und gehst zu Lord Chaitanya, wenn er völlig in Ekstase ist, und dann rezitierst du einen Shloka. Oder rezitierst du Shlokas aus dem 11. Kanto. Und das tat Pratapaguta, er kam ganz nervös, stell dir mal vor, dieser herrschaftliche Mann, dieser unbesiegbare Krieger, kam in ganz einfache Vaishnava-Kleidung durch die Bäume hindurch und verneigte sich dann von Lord Chaitanya und fing an, eine Fußmassage zu machen und chantete dann die Shlokas des 10. Kantos, zum Beispiel den Tavagatam Maritam Tapta Jivanam, hier, wo gesagt wird, die wahren Wohlfahrtsarbeiter sind diejenigen, die in Harikatha, das heißt das, die Erzählung über Lord Hari, erzählen. Und also, denn diese Geschichten geben Leben zu denjenigen, die bereits tot sind. Das hörte, stand er auf vor Ekstase. Ja, sag das noch einmal, diesen Vers. Sag ihn noch einmal und umarmte ihn. Du bist der wirkliche Wohlfahrtsarbeiter, denn du gibst mir den Harikatha, die aus dem 10. Kanto, die Shlokas. Und so umarmte Chaitanya Mahaprabhu Maharaj Prataparudra, der auf diese Art und Weise ein großer Devotee wurde, der sehr gesegnet war von Lord Chaitanya. Er hat noch seine Regierung, sagen wir mal, sein Guru hat eine Abhandlung geschrieben. Der Guru hieß, glaube ich, den Namen sogar da, Jiva Deva Acharya, der Familienpriester, sagt, dass er also ein Devotee, also richtig eingeweiht wurde von Chaitanya Mahaprabhu und richtig ein großer Devotee wurde. Auf diese Art und Weise wurde der eiserne König geschmolzen von Lord Chaitanyas Mercy und Lord Chaitanyas großer Anziehungskraft. Ich hoffe, dass es euch auch allen so gehen wird, dass ihr in eurem Herzen die wunderbare Natur Lord Chaitanyas erfasst und versteht und auf diese Weise Anziehung zu ihm entwickelt und dann Devotees von ihm werdet. Was dazu nötig sein wird, ist, dass ihr euren Rang und euren Namen als Deutsche oder Österreicher oder Mann oder Frau einfach nicht mehr so ernst nimmt und stattdessen euch seht als die demütigen Diener des höchsten Herrn. Dass ihr in dieser Haltung den Herrn zufriedenstellt, der euch daraufhin seine unglaublich große Mahakripa, die große Barmherzigkeitsenergie geben wird. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Sri Sri Gaudiya ki jai. Go Premanandi Danach werden wir hören, morgen geht es weiter, wie Lord Chaitanya das erste Mal versucht, nach Vrindavan zu reisen. Das ist auch eine unglaubliche Geschichte. Lord Chaitanya
versuchte diese Reise zu machen, aber aufgrund von ganz bestimmten Umständen lenkte er diese Reise nochmal um und ging noch nicht nach Vrindavan. Sehr interessant, was. Wir werden auch von einem Vorfall hören. Wir werden Lord Chaitanya einmal im, sagen wir mal, erleben können, in seinem Höhepunkt seiner Verbreitungstätigkeit als Yuga-Avatar, wo er die Barmherzigkeit des Heiligen Namens überfluten lässt. Direkt vor den Palasttoren des Hussein Shahas, des Kaisers. Direkt davor, der dann auch eine Konversation, eine Konvertierung, sagt man, eine Umwandlung im Herzen erfährt. Hare Krishna. Gut. Kein Spiel ein Anfang hat und kein Ende, selbst in dieser materiellen Welt nicht. Ich möchte euch gerne eine schematische Darstellung versuchen zu geben. Sagen wir mal, das sind die verschiedenen Universen mit den verschiedenen Planetensystemen, jetzt im Planetensystem. Und Krishna erscheint in diesen Universen, um seine ewigen Spiele zu üben, um seine transzendentalen Spiele auszutun. Nun, Krishnas Spiele sind ewig, das heißt, sie haben keinen Anfang und kein Ende. Wie macht Krishna das, dass seine Spiele auch in der materiellen Welt diesen ewigen Gehalt beibehalten? Das ist sehr, sehr interessant. Krishna weiß es so, dass er zum Beispiel in einem Universum erscheint, seine Janma hat, und dann geht dieses Spiel, Janma, geht auf in Österreich, das ist alles eine Zeitzone, sagen wir mal, der Türkei, oder in Indien, und so geht die Sonne, ist immer irgendwo im Aufgehen. So sind Krishnas transzendentale Spiele auch in der materiellen Welt ewig, weil sie immer irgendwo stattfinden. Ich möchte euch das jetzt ein bisschen vorlesen. Kann man das verstehen? Sagen wir ein bisschen vielleicht. Da alle Spiele Krishnas ununterbrochen stattfinden, ist in jedem Augenblick in irgendeinem Universum irgendein Spiel im Gange. Deshalb bezeichnen die Veden und Puranas diese Spiele als ewig. Auf dem ursprünglichen Goloka Vrindavan Planeten finden fortwährend Krishnas ewige Spiele statt. Dieselben Spiele werden nach und nach, das Sanskrit-Wort ist Krame, Krame heißt in allmählich, also ist nicht Sanskrit, ist Bengali, Altbengalisch, Krame heißt Schritt für Schritt. Dieselben Spiele werden Schritt für Schritt oder nach und nach in jedem einzelnen Universum der materiellen Welt offenbart. Und jetzt müsst ihr euch bitte versuchen zu konzentrieren, denn ich werde ein bisschen aus der Erläuterung vorlesen, die Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zu diesem Thema gibt. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erläutert diese komplizierte Erklärung der Spiele Krishnas näher. In irgendeinem der vielen Universen der materiellen Welt sind Krishnas Spiele stets im Gange. Diese Spiele laufen eines nach dem anderen in den Universen ab, genau wie die Sonne über dem Himmel wandert. Und die Zeit misst. Krishnas Erscheinen mag in einem Augenblick gerade in unserem Universum stattfinden und sofort nach seiner Geburt wird dieses Spiel im nächsten Universum gezeigt werden. Wenn er Putana in unserem Universum getötet hat, geschieht dies als nächstes in einem anderen. So laufen alle Spiele Krishnas ewig, sowohl auf dem ursprünglichen Goloka Vrindavan Planeten als auch in den materiellen Universen ab. Nicht in Goloka Vrindavan, das ist der spirituelle Welt, da gibt es keine Zeit, so wie wir sie hier in der materiellen Welt haben. Deswegen kann jedes, jedes Spiel ewig dort sein und parallel zueinander existieren. Zum Beispiel verstehen wir, wie Krishna, sagen wir mal, Krishna Prasadam ist. Und dann denkt das Reiskorn, was Krishna gerade isst: ach, jetzt bin ich von Krishna gegessen worden und habe schon habe meinen Existenzsinn erfüllt. Aber ich bin noch nicht zufrieden damit, Krishna nur einmal gedient zu haben. Ich möchte Krishna ewig dienen. Und so begibt sich das Reiskorn, was reines Bewusstsein ist, wieder in die Topf zurück, um aufs Neue zubereitet zu werden und aufs Neue Krishna zu dienen und ihn zufrieden zu stellen. Es ist also eine ewige Tätigkeit, die keinen Anfang und kein Ende hat. Nishinganda, folgst du?
Ja.
Deine Augen sind, du bist ein bisschen erstaunt.
Ja, ich frage mich nur, wie oft Krishna dann da sein muss, das muss ja gewaltig sein.
Ja, es ist ewig. Du hast es erkannt, es ist ewig. Wir werden uns das nie ganz und gar vorstellen können. Wenn wir ein Lila rausklammern und mit diesem Lila zeigen wollen, wie es also immer vorangeht, wie es ewige, gleichzeitige Präsenz gibt, dann sind wir in Schwierigkeiten. Nur in der materiellen Welt gibt es Zeit. Und so geht es, so gehen die Lilas, können nicht gleichzeitig parallel nebeneinander existieren. Deswegen gehen die immer durch die verschiedenen Universen hindurch. Das war Krishnas Geburt. Jetzt kommt Krishnas, dass er nach Vrindavan geht. Und dann kommt, wie Krishna, sagen wir mal zum Beispiel, den Govardhan-Hügel hebt. Es geht immer ein bisschen zeitversetzt hintereinander ab. So wird es in den Schriften erklärt. Wir haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal etwas, wo wir wirklich sagen müssen, transzendental. Wenn er also Putana in unserem Universum getötet hat, geschieht dies als nächstes in einem anderen. So laufen alle Spiele Krishnas ewig sowohl auf dem ursprünglichen Goloka Vrindavan Planeten ab, als auch in den materiellen Universen. Die 125 Jahre, die man in unserem Sonnensystem als Krishnas Lebensdauer errechnet hat, sind für Krishna ein Augenblick. Diese Spiele erscheinen einen Augenblick lang in einem Universum und im nächsten Augenblick befinden sie sich in einem anderen. Es gibt unzählige Universen und Krishnas Spiele werden von Augenblick zu Augenblick in ihnen allen gezeigt. Dieses Ablaufen der Spiele Krishnas wird mit der Wanderung der Sonne über den Himmel verglichen. Krishna erscheint und verschwindet in unzähligen Universen, genau wie die Sonne während des Tages erscheint und wieder verschwindet. So. Obwohl Krishna ununterbrochen in den materiellen Universen erscheint, sind seine Spiele ewig auf dem ursprünglichen Goloka Vrindavan Planeten im Gange. Deshalb nennt man diese Spiele Nitya Lila, ewig gegenwärtige Spiele. Weil wir nicht wahrnehmen können, was in anderen Universen vor sich geht, ist es für uns ein wenig schwer zu verstehen, wie Krishna seine Spiele ewig zeigt. Es ist ein wenig schwierig zu verstehen. Srila Prabhupada. Gut. Das sind also Krishnas transzendentale Spiele. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu über diesen Teil gesprochen hat, sagt er: somit habe ich mit wenigen Worten beschrieben, wie Krishna seine transzendentalen Formen manifestiert. Dieses Fachgebiet ist so umfangreich, dass es nicht einmal Sri Ananta vollständig beschreiben kann. Nun, Chaitanya Mahaprabhu ist in diesem Augenblick, wo er erzählt, und erzählt, wird er von transzendentaler Rasa oder transzendentalem Wohlgeschmack überwältigt und kommt, nachdem er über dieses Leda-Kata das ein bisschen analysiert hat, ein bisschen in die Stimmung, wo er mehr über die spirituelle Welt, wo er mehr über Krishna sprechen möchte und wo er schließlich einen wunderbaren Ausflug macht in die Füllen und die Lieblichkeit von Sri Krishna, ganz persönlich. Krishnadas Kaviraj Goswami, der Autor des Buches, der diese Unterhaltung oder Unterweisung von Sanatan Goswami aufgeschrieben hat, sagt, jeder, der das jetzt hören wird, was wir jetzt erzählen werden, wird im Ozean der Liebe schwimmen. Mal sehen, ob es bei uns so geschieht, ob ihr alle im Ozean der Liebe zu Krishna schwimmen werdet. Aber vielleicht wir sollen auch nicht zu sehr da. Zunächst einmal, also wir sollten nicht zu große Erwartungen haben, aber vielleicht passiert ja etwas. Zunächst einmal spricht Lord Chaitanya Mahaprabhu über die Vaikuntha-Planeten. Wie viele Vaikuntha-Planeten gibt es wohl nach eurer Meinung? Wie bitte? Unendlich viele. Unendlich viele. Es gibt keine Grenzen für die Anzahl der Vaikuntha-Planeten, denn es ist eine spirituelle Dimension, eine spirituelle Größenordnung. Trotzdem finden wir, wenn Lord Chaitanya darüber spricht, eine interessante Mathematik wieder. Und zwar spricht er von den unendlich vielen Vaikuntha-Planeten. Ich muss ein bisschen dann gucken hier. Das habe ich da so hingemalt. Sagen wir mal. Ja. Es gibt endlich viele Universen. Ja? Diese Universen bilden ein Viertel. Ups. Das ist wahnsinnig schlecht in diesen Zahlen. Bilden ein Viertel des Kosmos. Man könnte sie also irgendwie berechnen. Dann heißt es, dass dies nur, diese Mathe und Universen, müssen wir noch ein bisschen größer machen, nur, die bilden ein Viertel der Gesamtmaterialien, der Gesamtnatur. Das größere Viertel, die drei Viertel, werden von den spirituellen Planeten, ups, Handvoll. Wird also eingenommen. Die Frage, die sich jetzt ergibt, ist da folgende. Heißt das, dass die spirituelle Welt dann doch begrenzt ist? Wenn ich ein Viertel von einer berechenbaren Menge habe, Monique wird mich hier ein bisschen kritisch anschauen, denn sie studiert Physik. Dann heißt es doch, dass ich drei Viertel berechnen kann. Danke. So, wenn ich die materielle Welt, die endlich ist, berechnen kann, heißt es, dass ich dann auch die spirituelle Welt berechnen kann? Die Antwort ist nein. Denn wie Brenda Devi uns erklärt hatte, ist die spirituelle Welt hat unendlich viele Planeten. Warum dann, ist jetzt die Frage, wird aber von ein Viertel und drei Viertel gesprochen? Die Antwort ist zu suchen in einem ganz komplexen Thema, was Lord Brahma erklärt in der Brahma Sanghita. Lord Brahma sagt, dass es ein Mantra gibt, den oder Lord Brahma wird eingeweiht in den Gopal Mantra, der mit der Silbe Kling beginnt. Um diese Silbe wie ein Sechseck angeordnet, sind die anderen transzendentalen Bestandteile des Gopal-Mantras. Darum herum sind die Aufenthaltsorte der Gopis. Das ist sehr schlecht gemalt. Und dann sind hier die verschiedenen direkten Erweiterungen von Krishna. Klingen in dieser Silbe ist Radha und Krishna enthalten. Wenn ihr den Mantra klingen sagt, habt ihr Radha und Krishna, die im Mittelpunkt der Lotusblume liegen, die die spirituelle Welt ausmacht.
Hallibol.
Darum angeordnet sind Vasudeva, mal die Reihenfolge haben, Sankarshan,
Pradyumna
und Aniruddha, also Formen Gottes, könnte man ganz einfach sagen. Nun, von einer dieser Formen Gottes, nämlich Sankarshan, geht die materielle Welt aus. Mit anderen Worten, ein Viertel von diesen vier Formen, einer von diesen vier Formen, das heißt ein Viertel, ist die Ursache für die materielle Welt. Die andere Manifestation, nämlich die spirituelle Welt, die drei Viertel, sagen wir mal hier, die kommen von diesen anderen Formen aus. Wenn man sich das so vorstellen kann, das hatte mir der gerade sehr schön gesagt, ist es wie so ein Brunnen, ein Schweizer Brunnenbecken. Dass ich so ein schlechter Zeichner bin in diesem Leben. Das ist jetzt von oben ein Schweizer Brunnenbrecken. Hier kommt irgendwie das Wasser hoch und plätschert dann hier so längs. Zack, kommt in das Auffangbecken und strömt hier raus. Ja? Habt ihr schon mal so ein Schweizer Brunnenbecken gesehen? Sprudel, 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 sprudel. Und dann glöckst das von hier in ein anderes Auffangbecken hinein. Nicht so kommt aus Krishna. Und aus verschiedenen Formen Krishnas diese Vielfalt hervor, die spirituellen Welten, die Dreiviertelwelten, und hier kommt die materielle Energie, die in einem gewissen Sinne auch ewig ist. Das heißt, sie kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht, und sie ist in einem gewissen Sinne auch, sagen wir mal, weil sie eben ewig ist, von einer unendlichen Natur. Insofern ist es ein Dreiviertel. Ich habe hier das Gopal Gayatri Mantra. Das Gopal Gayatri Mantra. Sieht man es von hier ein bisschen? Kling. Und dann sind hier die Worte drum, die wir nicht laut sagen, Kali Yuga. möchte diesem sechs Hexagonal, dem Sechseck, die verschiedenen Namen Krishnas, die zum Beispiel gibt es da Gopi Jana Vallabha, das sind die Gopis und die Janas, das heißt die Kuhhirtenjungen, die ganze Bevölkerung der spirituellen Welt ist es zwar, heißt die spirituelle Energie der Hingabe, nicht? Und so. So ist alles in diesem Gopal Gayatri Mantra drin enthalten. Wie spät?
20 nach.
Gut. Das Mahayantra. So, du hattest eine Frage.
Du hast sie wahrscheinlich schon beantwortet, weil meine Frage war, du sagtest zuerst so sicher, die materielle Welt ist
endlich.
Endlich, also man kann sagen, es genau wie viele Universen es gibt. Ist es so, dass es wirklich endlich ist, oder gibt es vielleicht doch unendlich viele Universen?
Es gibt im Sinn, da gibt es zwei Aussagen drüber. Ich weiß, mit dieser Aussage sind wir besser, wenn wir von unendlich gestellt, wenn wir von unendlich vielen, die immer wieder kommen und gehen und kommen und gehen. Ich glaube auch, dass Shukadev Goswami im 5. Kanto sagt, es ist unbegrenzt, es ist nicht zu verstehen. Ja. Es ist nur in einem anderen Sinne, sagt man, es ist materiell. Nicht, was, es ist Maya und Maya ist das, was messbar ist. Aber wie soll man das messen? Also ich fühle mich auch wohler mit dem Begriff unendlich.
Eigentlich kann man, also in der modernen Mathematik misst man unendlich auch. Es gibt verschiedene Arten von unendlich.
Ja.
Abzählbar unendlich und überabzählbar unendlich.
Abzählbar unendlich?
Abzählbar unendlich. Das ist unendlich, was man zählen kann. Überabzählbar unendlich ist unendlich, was man nicht mehr zählen kann.
Ja. So wahrscheinlich. Der moderne Mathematiker, da können wir ein bisschen schön spekulieren. Der moderne Mathematiker hat bestimmt eine, ja, so ein intuitives Verständnis vielleicht von der Überseele. Gut. Auch wenn ich es nicht verstehe, einfach nur hören. Man hört das immer wieder, irgendwann in einem Jahr hört immer wieder so etwas Unverständliches und dann wieder so etwas und irgendwann kommt das Puzzle zusammen. Hören ist so wichtig von spirituellen Themen. Ingeborg, Florian.
Wenn man das immer hört und im Dunkeln für ein Mikroskop ein Blutbild anschaut,
ja,
und eine sehr lange Zeit, 2-3 Stunden hineinschaut, dann kann ich erleben, wie alles unendlich ist.
Oh ja.
Ich weiß, das Blutkörper irgendetwas, was im Körper nicht sein muss, wegfrisst und dann weiße Pünktchen ausscheidet, die dann wieder den Körper stärken.
Oh ja.
Also das ist wirklich ein Kreislauf.
Ja.
Und es ist gigantisch.
Ein Prozess sozusagen,
ja,
nicht?
Wie das Universum.
Schön. Dankeschön für diesen Hinweis. Also wir finden im Großen wie im Kleinen diese sich ständig erneuernden, erweiternden Systeme wieder. Und insofern können wir von denen schon sprechen als unendlich. Ich finde das Beispiel sehr gut mit dem Schweizer Brunnen. Nicht? Das kommt, rennt ja immer raus. Kommt ja ich weiß, es gibt auch einen indischen Brunnen, also diesen Brunnen, den mit den 4 Sachen, da kommt so zum Vorschein. Jetzt, gut, jetzt haben wir, jetzt wollen wir uns aber mit der spirituellen Welt beschäftigen. So genauso wie es unendlich viele Planeten gibt, in der spirituellen Welt, so gibt es auch Eigenschaften Krishnas, die unendlich viel sind und über die jetzt Lord Chaitanya Mahaprabhu sprechen wird. Mit der Zeit, sagt er, mag es großen Wissenschaftlern gelingen, alle Atome des Universums, alle Sterne und Planeten am Himmel und alle Schneeflocken zu zählen. Doch wer von ihnen kann die unzähligen transzendentalen Eigenschaften der höchsten Persönlichkeit Gottes zählen? Er kommt zum Nutzen aller Lebewesen auf die Erdoberfläche herab. So, der unendliche Herr hat also unendlich viele spirituelle Planeten geschaffen, Es gibt einen Text hier, in dem das ausgedrückt wird. In Vrindavan schuf der Herr sofort alle materiellen und spirituellen Planeten in einem Augenblick. In der Tat, sie alle wurden zusammen mit den Gottheiten, die über sie herrschen, erschaffen. Nirgendwo anders hört man von solch wundervollen Dingen. Schon durch das bloße Hören über diese Begebenheiten wird das Bewusstsein aufgewühlt und gereinigt. Hier hören wir also etwas Hochinteressantes, dass Krishna Katha, wenn man über diese Dinge nachdenkt, anfängt unser Bewusstsein aufzuwühlen und zu reinigen. Durch dieses Unverständliche, unsere Grenzen überschreitende, was im Krishna Katha drin ist. Worauf sich hier Lord Chaitanya bezieht, ist natürlich darauf, dass Lord Brahma einst in Vrindavan die Kuhhirtenjungen von Krishna stahl, die ewigen Gefährten, die mit Krishna um Krishna herum waren. Als er dann zurückkam, die gestohlen hatte, sah er, dass sich nichts verändert hatte. Krishna war noch mit den Kühen und den Kälbern und allen zusammen, waren alle noch da. Da wunderte sich, was wohl war. Und später dann offenbarte Krishna ihm, dass er sich erweitert hatte in all diese unzähligen, sind auch unzählige Kuhhirtenjungen und Kälber, indem er einfach Formen annahm, die aus diesen Formen herausgingen. Es wurden richtig unzählig viele Formen dann offenbarte er, dass er alle Planeten, Vaikuntha-Planeten, in Vrindavan enthalten waren. Hare Krishna, haben wir deine Aufmerksamkeit noch, Raphael? Hin und wieder. Ist sie ganz kurz am Verarbeiten. So, wenn wir das hören, stell dich das mal vor, Krishna, die Kuh, Brahma kommt zurück, sieht die Kuhhirten, Jungen und Kälber und sieht, wie plötzlich Krishna aus ihnen herauskommt, in einer Vishnu-Form. Und plötzlich sieht er die ganzen Vaikuntha-Planeten in Vrindavan, was doch, dann wundert er sich nur. So, durch dieses Hören wird unser Geist aufgewühlt. Lord Brahma sagt später, als er diese Krishna sieht, der mit diesen unendlichen Tätigkeiten beschäftigt ist und diesen unendlichen Eigenschaften: Wenn jemand behauptet, alles über Krishnas Macht zu wissen, so lass ihn in diesem glauben. Doch was mich betrifft, so denke ich mit meinem Körper und meinem Geist folgendermaßen darüber. Mein Herr, deine Macht ist wie ein unbegrenztes Nektarmeer und es ist mir weder in Worten noch in Gedanken möglich, auch nur ein Tropfen dieses Meeres zu erkennen. Es gibt Menschen, die behaupten, sie wüssten alles über Krishna. Lass sie so denken. Was mich betrifft, so möchte ich zu diesem Thema nicht viel sagen. O mein Herr, lass mich nur so viel feststellen, was deine Füllen anbelangt, so übersteigen sie die Fassungskraft meines Geistes, meines Körpers und meiner Worte. Später erklärt dann Lord Chaitanya diesen Unendlichkeitsbegriff, indem er eine Begebenheit bespricht. Hier sagt er: Weil die spirituelle Welt 3/4 der Energie des Herrn ausmacht, bezeichnet man sie als Tripart Bhuta. Die materielle Welt bildet 1/4 der Energie des Herrn und wird deshalb Ekapart genannt. Der Teil der Energie Krishnas, der 3/4 ausmacht, lässt sich mit Worten nicht beschreiben. Lasst uns deshalb ausführlich über das verbleibende 1/4 seiner Energie hören. Und dann sagt er, es ist äußerst schwierig, die Zahl der Universen festzustellen. Das Wort ist Ananta Brahmandera, unzählige von Universen. Jedes Universum hat seinen eigenen Brahma und Shiva, die als ständige Herrscher gelten. Aus diesem Grund kann man sie ebenfalls nicht zählen. Also sind unzählig viel. Nun, dann erzählt Lord Chaitanya ein interessantes Beispiel. Als Krishna in Dwaraka regierte, kam einmal Brahma auf Besuch, worauf er den Pförtner von Dwaraka darüber in Kenntnis setzte, dass Brahma gekommen ist, und er sagte zum Pförtner, geh doch mal bei Krishna rein und melde mich an. Als Krishna auf diese Weise Mitteilung gemacht wurde, fragte er den Pförtner sofort, welcher Brahma, wie lautet sein Name, bitteschön? Der Pförtner kehrte zu Brahma zurück und fragte, welcher Brahma bist denn du? Als Brahma vom Pförtner gefragt wurde, war er erstaunt. Bitte geh hin zu Krishna und sage ihm, dass Brahma, der Vater der 4 Kumaras, vor der Tür steht. Der Brahma kehrte zu Krishna zurück und Brahma wurde dann irgendwann reingerufen und brachte Krishna seine Ehrbietung dar. Und Krishna fragte ihn dann, was führt dich zu mir? Als Brahma so gefragt wurde, antwortete er sogleich, ich werde dir später erklären, warum ich gekommen bin. Zuerst einmal befindet sich in meinem Geist ein Zweifel und ich bitte dich, ihn zu beseitigen. Und fragte, warum hast du gefragt, welcher Brahma zu dir gekommen sei? Welchen Zweck verfolgst du mit dieser Frage? Gibt es außer mir noch irgendeinen anderen Brahma in diesem Universum? Als Sri Krishna dies hörte, lächelte er und meditierte sogleich. Augenblicklich erschienen unzählige Brahmas. Diese Brahma hatten unterschiedlich viele Köpfe. Einige hatten 10 Köpfe, andere 20, wieder andere 100, einige 1000, einige 10.000, einige 100.000 Köpfe. 100.000 Köpfe. Einige 10 Millionen und wieder andere hatten 100 Millionen Köpfe. Stell dich das mal vor, 100 Millionen Köpfe. Niemand ist in der Lage zu zählen, wie viele Gesichter sie hatten. Es kamen auch viele Shivas mit unterschiedlich vielen Köpfen herbei, deren Zahl 100.000 und 10 Millionen betrug und so weiter. Und die brachten alle Krishna ihre Ehrbietung dar. Das war so machtvoll, dass sich Brahma vorkam wie ein Kanickel in einer, ein Kaninchen, sagt man im gehobenen Deutsch, in einer Horde von Elefanten. Er war wirklich überwältigt für einen Augenblick. Und jetzt spitzt es sich langsam zu. Es geht darum zu sagen, wie Krishna unbegrenzt ist und wie tatsächlich auch das materielle Universum, in dem er seine Spiele ausführt, unbegrenzt ist. Also alle Brahmas, die gekommen waren, um Krishna zu sehen, brachten bei seinen Lotusfüßen Ehrbietung dar, wobei ihre Helme seine Lotusfüße berührten. Als all die Helme bei Krishnas Lotusfüßen aneinander schlugen, entstand ein lauter Lärm. Kling, kling, kling. Und sie brachten dann ihre Ehrerbietung da. Und jetzt müsst ihr euch ein bisschen konzentrieren, denn jetzt wird es wieder sehr, sehr transzendental. Erinnert euch bitte an die Zeichen hier, wo wir gesagt haben, dass Krishna Spiele im und dass Krishna im Universum seine Spiele ausübt, nur eben andere Spiele zu einer bestimmten Zeit, ein bisschen Zeit. Und jetzt sagen die Brahmas: Es ist ein großes Glück für mich, o Herr, dass du mich herbeigerufen hast und als dein Diener betrachtest. Lass mich jetzt wissen, wie dein Befehl lautet, damit ich ihn auf meinen Köpfen tragen kann. Sri Krishna antwortete: Der spricht jetzt zu allen Brahmas. Da ich euch alle zusammen sehen wollte, habe ich euch hierher bestellt. Ihr solltet alle glücklich sein. Habt ihr irgendetwas von den Dämonen zu befürchten? Sie antworteten: Durch deine Gnade sind wir überall siegreich. Kein Problem. Du hast jegliche Bürde, die auf der Erde lastete, entfernt, indem du auf diesen Planeten gekommen bist. Die sprechen Singular. Die sagen, du bist hier bei mir, in meinem Loka, in meinem Bereich erschienen. Und jetzt, sagt Lord Chaitanya weiter, das ist der Beweis für Dwarkas Reichtum. Dwarka ist die Stadt, in der Krishna ist. Alle Brahmas dachten, Krishna hält sich jetzt in meinem Universum auf. Parallel, nicht? So wurde die Herrlichkeit Dwarkas von jedem Einzelnen von ihnen wahrgenommen. Obwohl sie sich alle versammelt hatten, konnte keiner irgendjemand anderen außer sich selbst sehen. Die dachten, ich bin hier mit Krishna in meinem Universum und bringe meine Ehrbietung. Die hörten nicht das Klingen der anderen Helme. Die sahen nicht die anderen Brahmas. Krishna hatte die für den einen Brahma zusammengerufen und hatte ihm das einzelne Universum der einzelnen Brahmas überschreitende Sicht gegeben. Er hat ihm sein Dwarka gezeigt, seine Stadt, die überall gleichzeitig gegenwärtig ist. Merkt ihr, wie er innerlich aufgewühlt wird durch das? Wieso man das denn jetzt? Und da jetzt noch und ja, und diejenigen, die es gewohnt sind zu spekulieren, können jetzt richtig losdüsen. Nicht? Und so weiter. Der Geist soll so, das ist beabsichtigt, der soll aufgewühlt werden vor Krishna spielen. Wo gereinigt wird, wie sagt man, da wirbelt der Staub. Durch Krishna Lila, was so fantastisch ist, werden wir richtig durchgepustet. Wie soll man das denn verstehen? Nur ein kleines menschliches Gehirn und hier und so. Zwei Dinge auf einmal ineinander. Es widerspricht sich doch. Ich habe Zweifel. Nicht all das soll geschehen. Durch Krishna Lila, dass wir richtig mal durchgepustet werden. Haribol. So, dann erzählt Brahma, also Krishna, noch über viele, viele Themen. Er spricht ausführlich über das Wort Triadisha, das Lord Chaitanya verliert sich in eine richtige Sanskrit-Erklärung dieses Wortes. Es heißt einmal, Krishna ist Triadisha, heißt einmal, ist der Kontrollierende der drei Welten. Was sind die drei Welten? Es gibt die materielle Welt, es gibt Vaikuntha, die Vaikuntha-Planeten über ihn, und dann gibt es Goloka Vrindavan. Triadisha bedeutet aber auch, dass es drei verschiedene besonders heilige Orte gibt, nämlich Dwarka, die Stadt, wo Krishna als Prinz regiert. Über Dwarka steht Mathura und über Mathura steht dann Vrindavan, Vraja, wo er mit den Kuhhirten jung ist. Und so gibt er verschiedene Erklärungen darüber, was bedeutet, dass Krishna der Kontrollierende der drei Welten ist. Dann schließlich erwacht in Mahaprabhu transzendentale Liebe zu Krishna. ein Sturm erwacht in ihm. Und er fängt an, einen wunderschönen Vers über Krishna, der so wunderbar ist, zu zitieren. Ich möchte euch diesen Vers gerne vorlesen, sodass ihr ihn im Original hört und euch auch über ihn freuen könnt und vielleicht ein bisschen an Mahaprabhus Ekstase teilnimmt. Er sagt: Um die Kraft seiner eigenen spirituellen Energie zu zeigen, manifestierte Sri Krishna nur für seine Spiele in der materiellen Welt eine geeignete Gestalt. Diese Gestalt versetzte sogar ihn selbst in Erstaunen und war der höchste Aufenthaltsort des Reichtums und des Glücks. Die Gliedmaßen dieser Gestalt waren so schön, dass sie die Schönheit der Schmuckstücke erhöhten, die er an seinen verschiedenen Körperteilen trug. Krishna war selbst für sich so unverständlich schön. Einmal inszenierte Narada Muni, es wird im Lalita Madhava beschrieben, ein Schauspiel in Dwaraka. In Dwaraka war ja Krishna, nachdem er Vrindavan verlassen hatte, als Prinz. Nicht? Und in diesem Schauspiel wählte Narada Muni einen Schauspieler, der genauso aussah wie Krishna. Also genauso, es war die direkte Kopie von Krishna, wie er noch in Vrindavan lebte. Und als Krishna das sah, diese Schöpfung Narada Munis, das ist eine spirituelle Schöpfung, es ist also nicht, dass Narada Muni jetzt aussuchte, kann Götz-George Krishna spielen oder lieber Nishigananda, der ja auch mal an der Veda-Akademie Krishna gespielt hat, wie ein Tanzer. Es ist auch auf dem Videoband fixiert. Man kann ihn sehen. Das müssen wir vielleicht heute mal sehen.
Wir haben das leider nicht. Ich wollte das unbedingt gerne machen.
Ja, ja, für die Nachwelt. Nee. Did you know he was playing, dancing? So, ja, ja, total gut. War jemand dabei? Ja, ja, ja. Das war nicht so, dass jetzt zwischen Götz-George und Nishigananda gewählt wurde von Narada Muni. Also zwischen, sondern es war eine Schöpfung Krishnas, der sah genauso aus wie Krishna. Und als Krishna in der Zuschauer, unter den Zuschauern sah und das sah, wurde er so angezogen. Wer ist das? Er lief auf die Bühne hin, umarmte den und sagte, ich möchte wie Radharani werden, die diesen Form genießen kann. Und er fragte Uddhava, bin ich er oder ist er ich? Krishna sieht manchmal seine wunderschöne Form, wie sie sich auf dem juwelenbesetzten Boden reflektiert und wird so angezogen zu dieser Form. Das haben wir auch in unserem Schönheit des Selbst haben wir es mal gemacht, wie Krishna seine Form sieht und so angezogen wird und sich nur wünscht, wie die Gopis zu werden, um diese Form zu erfahren zu können in einem liebevollen Austausch. So, Krishna hat also diese Form manifestiert für seine Spiele. Die Gliedmaßen dieser Gestalt waren so schön, dass sie die Schönheit der Schmuckstücke erhöhten, die er an seinen verschiedenen Körperteilen trug. Und dann erzählt Lord Chaitanya weiter, Krishnas Erstaunen beim Anblick seines eigenen Äußeren ist so groß, dass es ihn selbst sogar reizt, seine eigene Gesellschaft zu genießen. Und so steigt in Krishna der starke Wunsch auf, dieses wunderbare Äußere zu kosten. Vollendete Schönheit, Wissen, Reichtum, Stärke, Ruhm und Entsagung sind die 6 Föhlen Krishnas. Diese Föhlen sind ewig in ihm zu finden. Sagt hier eine wunderbare Erläuterung. Wenn wir all die unzähligen Spiele des Herrn unvoreingenommen betrachten, so zeigt sich, dass seine Spiele als Mensch auf unserem Planeten, in denen er sich als Kuhhirtenjunge mit einer Flöte in der Hand amüsiert und jung und blühend wie ein Balletttänzer erscheint, niemals unter dem Einfluss von materiellen Gesetzen und Rauschzuständen stehen. Die wunderbare Schönheit Krishnas tritt auf dem höchsten Planeten Gokula oder Goloka Vrindavan zutage. Und dann die Tätigkeit. Er spricht dann über die Yogamaya-Kraft des Herrn, die dafür sorgt, dass sich diese Spiele entfalten können. Benutzt diese Energie, um diese Spiele zu entfalten. Und er sagt, die Tätigkeiten Yogamayas fehlen im spirituellen Himmel und auf den Vaikuntha-Planeten. Sie übt ihre Wirkung einzig und allein auf dem höchsten Planeten Goloka Vrindavan aus. Da gibt es nur Yogamaya. Und bewirkt, dass die Taten Krishnas offenbart werden, wenn er in das materielle Universum herabkommt. Da gibt es auch Yogamaya, um seinen zahllosen Geweihten in der materiellen Welt Freude zu schenken. So offenbart sich auf unserem Planeten in einem besonderen Gebiet Boma Vrindavan, dem Vrindavan-Dam unseres Planeten, eine Nachbildung des Goloka Vrindavan-Planeten und der dortigen Spiele. Krishna erscheint also mit seiner inneren Energie hier in dieser Welt und offenbart durch diese innere Energie seine transzendentalen Spiele, die identisch sind mit denen, die er in der spirituellen Welt ausübt. Dieser Körper wird von Schmuckstücken liebkost, Krishnas transzendentaler Körper. Doch der transzendentale Körper ist Krishnas ist so schön, dass er die Schmuckstücke, die er trägt, verschönt. Deshalb gilt Krishnas Körper als der Schmuck der Schmuckstücke. Obwohl Krishna von solch wunderbarer Schönheit ist, wird seine Gestalt durch seine dreifach geschwungene Art zu stehen noch verschönt. Krishna steht auf eine dreifach geschwungene Form. Des Weiteren, neben all diesen wunderschönen Merkmalen, tanzen Krishnas Augen. Singeinander. Krishnas Augen tanzen. Und er wirft Srimati Radharani und den Gopis Seitenblicke zu. Diese Blicke wirken wie Pfeile, die den Geist Srimati Radharanis und der Gopis durchbohren. Wenn der Pfeil sein Ziel trifft, wird ihr Geist erregt. Krishnas transzendentaler Körper ist so transzendental, dass alle seine Gliedmaßen etwas Besonderes tun. Zum Beispiel, wenn er geht, in seinen Fußstapfen entstehen dann Lotusblumen, die aufgehen. Man kann ihn also anhand der Lotusblumen verfolgen, wenn man wollte. Seine Blicke, aber ganz besonders intensiv und durchbohren Srimati Radharanis Herzen, die Herzen der Gopis. Diese Blicke sind, Krishna wirft zum Beispiel seinen Blick als Mahavishnu in diese Welt hinein und transportiert mit seinen Blicken alle Lebewesen in die Welt hinein. Kein Problem. Alle seine Sinne, das ist ganz wichtig zu verstehen, können die Funktion aller anderen Sinne erfüllen. Zum Beispiel die Augen, das, was die Hände tun können, nämlich etwas in etwas anderes hineinbringen. Ja, dann geht es weiter. Eine sehr schöne Beschreibung, die zu meiner Lieblingsbeschreibung von Krishna gehört, die auch oft zitiert wird in der Goswami-Literatur, ist, wie Krishna aussieht. Krishna trägt eine Perlenhalskette, die so wirkt, als habe er eine Kette weißer Enten um den Hals. Die Pfauenfeder in seinem Haar sieht wie ein Regenbogen aus und seine gelben Kleider gleichen dem Blitz